Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze heute hier mit Laura und wir haben uns ein paar extrem spannende Themen aus der aktuellen Wirtschaftswelt und der Tech-Szene angeschaut. Laura, ich habe das Gefühl, wir haben heute eine richtige Mischung von klassischer Industrie über hochmoderne Biologie bis hin zu E-Commerce-Riesen.
Hallo Tim, ja, das stimmt absolut. Es ist eine faszinierende Reise, die wir heute machen. Wir schauen uns an, wie sich globale Produktionsketten verschieben und wo künstliche Intelligenz gerade Dinge ermöglicht, die wir vor ein paar Jahren noch für reine Science-Fiction gehalten hätten. Ich bin schon sehr gespannt, die Details mit dir zu analysieren. Fangen wir doch direkt mit etwas an, das auf den ersten Blick vielleicht weniger glamourös klingt, aber wirtschaftlich gewaltige Auswirkungen hat, dem Textilsektor in der EMEA-Region.
Genau, es geht um den Shift von der Türkei nach Ägypten. Das ist wirklich eine dramatische Entwicklung. Die türkische Bekleidungsindustrie war ja jahrelang ein globaler Schwergewichtler, aber momentan sieht es dort ziemlich düster aus. Es ist eine Art toxischer Mix aus verschiedenen Problemen, die da zusammenkommen. Da ist zum einen die Hyperinflation und zum anderen eine Währungspolitik, die man wohl als missglückt bezeichnen muss.
Und wenn man sich die Berichte vom BBC Business Daily ansieht, wird das Ausmaß erst richtig klar. Da reden wir nicht nur von ein paar Firmen, die Schwierigkeiten haben, es sind bereits tausende Betriebe, die insolvent gegangen sind. Das ist ein massiver Kollaps. Ein großes Problem ist dabei die künstliche Stützung der Lira. Man wollte die Währung stützen, aber das Ergebnis war, dass die Exportfähigkeit der türkischen Firmen massiv untergraben wurde.
Und dann kommt noch der absolute Killer für jede Investition ins Spiel: die Zinsen. Wir reden hier von Zinsen, die bei bis zu 50% liegen. Wenn du als Unternehmer ein neues Gebäude bauen oder neue Maschinen kaufen willst, aber 50% Zinsen zahlen musst, dann ist das faktisch unmöglich. Das erstickt jede Form von Expansion und führt zwangsläufig in den Bankrott.
Und genau in dieser Lücke sieht Ägypten seine Chance. Wir beobachten gerade eine massive Verlagerung der Produktion. Es ist schon passiert. Über 100 große türkische Firmen haben ihre Produktion bereits nach Ägypten verschoben. Der Grund ist simpel: Ägypten bietet deutlich niedrigere Lohnkosten und vor allem stabilere Produktionsbedingungen. Für Investoren ist das ein klares Signal, sich von türkischen Industrieassets zu distanzieren und stattdessen nach Möglichkeiten in ägyptischen Produktionshubs oder deren Zulieferern zu suchen.
Das klingt nach einem sehr deutlichen Trend, aber lass uns kurz innehalten. Wenn wir das Ganze nüchtern betrachten, gibt es ja immer zwei Seiten. Klar, der Kostenvorteil in Ägypten ist drastisch und die Produktionsmigration scheint fast schon irreversibel zu sein. Aber gibt es da nicht auch Risiken? Ich meine, Ägypten ist ja nicht unbedingt ein Paradies der Stabilität.
Da hast du absolut recht. Es gibt definitiv Warnsignale. Erstens ist da die politische Instabilität in Ägypten selbst. Das Land ist ebenfalls politischen Risiken unterworfen, was für langfristige Investitionen immer ein Fragezeichen im Kopf hinterlässt. Dann ist da die Logistik. Der Übergang von der Türkei nach Ägypten ist nicht einfach ein Knopfdruck. Es kann zu Störungen in den Lieferketten kommen, während die Fabriken physisch verlegt werden. Und ein dritter Punkt ist die Währung. Wenn das ägyptische Pfund plötzlich abstürzt, könnten die Kostenvorteile, die man gerade so mühsam aufgebaut hat, schnell wieder schwinden.
Also ein klassisches Abwägen von Risiko und Rendite. Aber lassen wir die Textilfabriken hinter uns und springen in eine ganz andere Welt. Wir kommen zu einem Thema, das mich persönlich absolut fasziniert: AI-Biotech. Wir reden hier über die neue Ära der Lebenswissenschaften. Laura, du hast erwähnt, dass wir uns am Beginn eines goldenen Zeitalters der Biologie befinden. Was bedeutet das konkret für uns Menschen?
Das ist wirklich bahnbrechend, Tim. David Friedberg beschreibt es so, dass KI die Fähigkeit des Menschen, die Grundlagen des Lebens zu verstehen und zu manipulieren, fundamental transformiert. Um das für alle verständlich zu machen, es geht zum Beispiel um die Proteinfaltung. Proteine sind im Grunde die Bausteine unseres Körpers und ihre Form bestimmt ihre Funktion. Bisher war es extrem schwierig und zeitaufwendig herauszufinden, wie diese Proteine gefaltet sind. Aber mit KI, wie zum Beispiel AlphaFold, passiert das jetzt in einem Tempo, das man sich kaum vorstellen kann.
Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wir Medikamente viel schneller entwickeln können, oder? Früher hieß es oft, dass die Forschung Jahrzehnte dauert, bevor ein Wirkstoff auf den Markt kommt.
Exakt. Die Entwicklungszyklen werden von Jahrzehnten auf Monate verkürzt. Das ist ein unglaublicher Effizienzsprung bei der Wirkstofffindung. Die eigentliche wirtschaftliche Chance liegt hier bei den Firmen, die KI nicht nur als ein kleines Zusatztool benutzen, sondern die KI als den Kern ihrer gesamten Entdeckungsplattform integrieren. Das senkt die Kosten für Forschung und Entwicklung drastisch und erhöht die Erfolgsquote bei klinischen Studien.
Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, wenn wir also Krankheiten, die bisher als unheilbar galten, plötzlich algorithmisch lösen können, entstehen dann nicht beispiellose Werte?
Absolut, und es geht nicht nur um seltene Krankheiten. Denk an die Präzisionsmedizin. Durch die Analyse genetischer Daten mit KI können Therapien ganz individuell auf den einzelnen Patienten zugeschnitten werden. Und das in einem Maßstab, der früher undenkbar war. Zudem ist der adressierbare Markt gigantisch, weil es darum geht, globale Gesundheitsprobleme zu lösen, wie zum Beispiel chronische Krankheiten oder sogar Probleme bei der Ernährung und den Hunger weltweit.
Aber auch hier müssen wir wieder die bremsenden Faktoren anschauen. Ich kann mir vorstellen, dass die Behörden wie die FDA in den USA nicht einfach sagen, die KI hat das so berechnet, also ist das Medikament sicher.
Genau das ist einer der kritischen Punkte. Die regulatorischen Hürden könnten sehr hoch sein. Es ist gut möglich, dass die Behörden bei KI-generierten Medikamenten viel strengere Prüfungen verlangen, weil die Herleitung des Wirkstoffs eben durch einen Algorithmus erfolgt ist. Und dann sind da natürlich die ethischen Bedenken. Genetische Manipulation ist ein Thema, das in der Gesellschaft auf großen Widerstand stoßen kann.
Und am Ende bleibt die Biologie ja eine physische Wissenschaft. Man kann in der Simulation alles ausrechnen, aber man muss es am Ende immer noch an echten Menschen testen.
Ganz genau. Trotz der ganzen KI-Euphorie bleiben die Kosten für die realen klinischen Phasen sehr hoch. Die KI beschleunigt den Weg zum Test, aber sie ersetzt den Test nicht. Es ist also eine enorme Chance, aber es bleibt kapitalintensiv.
Spannend. Von der Biologie aus können wir eigentlich sehr gut zu unserem nächsten Thema überleiten. Es geht immer um Daten, darum, wie wir sie nutzen und wie wir sie finden. Wir schauen uns heute das Unternehmen Elastic NVOW an im Bereich Enterprise Data Search. Viele KI-Firmen versprechen ja die Welt, aber Elastic scheint da einen sehr pragmatischen Ansatz zu verfolgen, oder?
Ja, absolut. Während viele andere Firmen noch in der Phase der großen Versprechen stecken, zeigt Elastic, wie generative KI tatsächlich konkrete Umsätze generiert. Die Plattform von Ohne Aktien wird schwer hebt hervor, dass Elastic durch die Integration von KI in seine Such- und Analyseplattform signifikante Zuwächse bei Umsatz und Gewinn erzielt hat.
Aber erklär uns das mal für jemanden, der kein IT-Experte ist. Warum ist eine Suchplattform wie Elastic plötzlich so wichtig für KI?
Stell dir vor, ein großes Unternehmen hat riesige Mengen an Daten, Dokumente, E-Mails, Protokolle, alles Mögliche. Wenn man jetzt eine generative KI, ein sogenanntes Large Language Model, in der Firma einsetzen will, dann kann diese KI nicht einfach ins Leere greifen. Die Daten müssen erst einmal findbar gemacht werden. Man muss sie strukturieren und durchsuchbar machen, bevor die KI darauf zugreifen und Antworten liefern kann. Elastic liefert genau diese Basistechnologie, also Search und Observability.
Ah, ich verstehe. Elastic ist also quasi der Enabler. Bevor die schicken KI-Agenten in den Büros arbeiten können, muss Elastic im Hintergrund dafür sorgen, dass die Daten überhaupt auffindbar sind. Das ist dann quasi die notwendige Schicht unter der KI.
Ganz genau. Und genau deshalb steigt die Nachfrage. Wenn Unternehmen KI-Anwendungen bauen, brauchen sie zwingend eine leistungsfähige Suchschicht. Die Finanzkennzahlen von Elastic belegen das. Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen. Außerdem ist Elastic tief in die IT-Infrastruktur vieler Firmen integriert. Das bedeutet, dass die Wechselkosten für eine Firma extrem hoch wären, wenn sie zu einem anderen Anbieter wechseln wollte. Das ist ein starker Wettbewerbsvorteil.
Aber es gibt ja immer diese großen Player im Hintergrund. Was ist mit AWS oder Azure? Die Cloud-Giganten von Amazon und Microsoft könnten doch theoretisch einfach eigene Suchlösungen anbieten, die Elastic überflüssig machen.
Das ist tatsächlich eines der größten Risiken. Die Konkurrenz durch die Cloud-Giganten ist real. Wenn Azure oder AWS integrierte Lösungen anbieten, die für den Kunden bequemer sind, könnte das Elastic unter Druck setzen. Ein weiterer Punkt ist die Komplexität. Die Implementierung von Elastic ist für kleinere Firmen oft zu aufwendig und kompliziert.
Und dann ist da noch die Frage des Preises. Bei allem KI-Hype ist die Aktie vielleicht schon zu teuer?
Das ist das klassische Bewertungsrisiko. Es könnte gut sein, dass die Aktie einen Großteil des KI-Hypes bereits eingepreist hat. Das heißt, die Erwartungen sind so hoch, dass selbst gute Nachrichten den Kurs nicht mehr unbedingt nach oben treiben. Es ist also eine starke operative Position, aber man muss den Preis im Auge behalten.
Verstehe. Zum Abschluss unseres heutigen Rundgangs kommen wir zu einem Thema, das ein bisschen Nervenkitzel bietet. Wir reisen nach Südkorea und schauen uns Coupang an. Man nennt sie oft das Amazon von Südkorea. Hier ist etwas passiert, das viele Anleger erschreckt hat. Ein schwerer Cyberangriff hat die Aktie um 50% einbrechen lassen.
50%, das ist ein massiver Absturz. Aber genau hier wird es für Investoren interessant. In der Finanzwelt gibt es diesen Begriff Buy the Dip, also die Gelegenheit, ein eigentlich starkes Unternehmen zu kaufen, während der Preis aufgrund eines kurzfristigen Schocks niedrig ist. Die Analyse von ohne Aktien wird schwer hinterfragt, ob der Markt hier nicht völlig überreagiert hat.
Warum sollte man glauben, dass das eine Überreaktion ist? Ein Hackerangriff ist doch ein riesiges Sicherheitsrisiko, besonders wenn es um Kundendaten geht.
Absolut, ein Datenskandal ist schmerzhaft und gefährlich. Aber man muss sich fragen, ändert ein Hack das Geschäftsmodell? Coupang dominiert den südkoreanischen E-Commerce mit einer Logistikkette, die so effizient ist, dass sie kaum zu kopieren ist. Das physische Liefernetzwerk, die Lagerhallen, die Fahrer, all das kann man nicht durch einen Hackerangriff zerstören. Die Nutzerabhängigkeit von diesem Netzwerk ist immer noch da.
Also ist der Logistikburggraben quasi immun gegen Malware. Wenn das Vertrauen der Kunden zurückkehrt und die Sicherheitslücken geschlossen werden, bietet die aktuelle Bewertung dann einen massiven Sicherheitsabschlag gegenüber dem fairen Wert?
Das ist die These. Wenn die fundamentale Dominanz intakt bleibt, ist ein Kurssturz von 50% wegen eines technischen Vorfalls oft übertrieben. Aber, und das ist ein großes Aber, es gibt auch hier Risiken. Der Reputationsschaden könnte dauerhaft sein. Wenn die Kunden das Gefühl haben, dass ihre Daten bei Coupang nicht sicher sind, könnten sie zu Wettbewerbern abwandern.
Und dann ist da noch die Politik. Die südkoreanische Regierung könnte ja auch mit drakonischen Strafen reagieren.
Ganz genau. Regulatorische Strafen könnten die Bilanz belasten. Und man darf nicht vergessen, dass chinesische Plattformen nur darauf warten, eine solche Schwäche zu nutzen, um Marktanteile in Südkorea zu gewinnen. Es ist also eine spekulative Chance, aber die Marktführerschaft von Coupang ist nach wie vor das stärkste Argument.
Wahnsinn, was wir heute besprochen haben. Von den Textilfabriken in Ägypten über die algorithmische Heilung von Krankheiten, die unsichtbare Infrastruktur von Elastic bis hin zum E-Commerce-Kampf in Südkorea. Es zeigt einfach, wie vernetzt alles ist und wie schnell sich die Spielregeln in der Wirtschaft ändern können.
Das ist das Spannende daran. Man muss immer den Blick für das große Ganze behalten, aber gleichzeitig die Details und die Risiken analysieren. Also es gibt keine Garantie, nur fundierte Thesen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Laura, für diese tollen Einblicke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Impulse mitnehmen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.